Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Wir Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und aus der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt für das menschliche Leben ein lähmendes Gift, das sich sogar tödlich auswirken kann. Und dieses Gift heißt Langeweile. Wenn das Leben eines Menschen überhaupt keine Höhepunkte mehr hat, wenn es immer so dahin plätschert, wenn es immer nur grauer Alltag ist, langweilig ist, dann geht so ein Mensch ein wie eine Primel ohne Wasser. Langeweile ist lähmend und tödlich. Wissen Sie, was das Schlimme ist? Seit einigen Jahren, man kann sogar fast sagen inzwischen Jahrzehnten, gibt es den Anschein, als wenn alles, was mit Kirche zu tun hat, den Anstrich hat, langweilig zu sein. Wie oft haben mir Jugendliche gesagt, der Gottesdienst jeden Sonntag ist doch langweilig, jeden Sonntag das Gleiche. Ich weiß heute schon, wie der Gottesdienst in 4 Wochen aussieht, alles langweilig. Lassen wir das mal dahingestellt, ob das so ist. Aber alleine die Tatsache, dass diese Jugendlichen den Eindruck gewinnen, es sei langweilig, lässt doch auch die Frage offen, ob das nicht auch für die Kirche lähmend ist und vielleicht sogar auch tödlich ist. Langeweile ist auf die Dauer tödliches Gift. Sehen Sie, das Pfingstfest ist eigentlich das Geburtstagsfest der Kirche. Und wenn wir auf das erste Pfingstfest schauen, damals in Jerusalem, ich weiß nicht, wie das genau war, aber eins ist ganz sicher: Langweilig war das damals in Jerusalem nicht. Gut, das war ein großes Wallfahrtsfest. Da waren Zehntausende von Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum nach Jerusalem gekommen. Da war eine große Wallfahrtsprozession. Und da gab es auch eine vorgeschriebene Ordnung, welche Psalmen gesungen werden, in welcher Reihenfolge man aufstellen muss. Und dann plötzlich mitten in diesem geordneten Wallfahrtsbetrieb stehen da eine Handvoll Männer und Frauen auf dem Tempelplatz, und sie fangen lauthals an, die großen Taten Gottes zu verkünden. Sie fangen aus einem entbrannten Herzen an, Gott zu loben und zu preisen, so wie ihnen die Zunge und der Schnabel gewachsen war. Und das Eigenartige war, jeder aus dem ganzen Mittelmeerraum konnte sie in seiner eigenen Muttersprache hören. Wie das ausgesehen hat, wie das konkret war, weiß ich auch nicht. Ob die Hände hochgehoben haben und Halleluja gesungen haben, ich weiß es nicht. Aber eins ist ganz sicher: dieser Gottesdienst, sage ich mal in Anführungszeichen, auf dem Tempelplatz in Jerusalem, der hatte nicht so eine steife Würde wie manchmal bei uns sein Hochamt. Und die Leute, die dabei sind, die sind total ratlos. Die wissen das überhaupt nicht einzuordnen. Entsetzen macht sich breit. Und einige kommen auf die Idee und sagen: Guckt euch die doch mal an. Wer weiß, was mit denen ist? Die sind voll.
die haben zu viel gebechert. Mit denen ist das Gefühl durchgegangen. Die sind betrunken. Und in dieser Situation hält Petrus, der Fischer vom See Genezareth, seine erste Predigt. Und es ist die erste Pfingstpredigt, die überhaupt gehalten wurde. Und er stellt sich hin und sagt diesen ganzen Leuten, die ratlos sind, ihr Männer und Frauen von Jerusalem, es ist 9 Uhr morgens. Wollt ihr wirklich allen Ernstes glauben, dass wir um 9 Uhr schon betrunken sind? Gut, wir sind voll, das stimmt. Aber nicht voll von süßem Wein, sondern wir sind voll des Heiligen Geistes. Das, was ihr hier seht und hört, was ihr nicht einordnen könnt, habt ihr das nicht gelesen? Das steht in der Bibel schon drin. Ihr kennt doch den Propheten Joel, da steht es schwarz auf weiß, könnt ihr nachlesen. Da hat Gott durch den Propheten Joel angekündigt, es wird einmal der Tag kommen, da wird der Heilige Geist nicht nur auf ein paar Auserwählte ausgegossen, Priester, Propheten, Könige und so weiter, sondern auf alle Menschen, auch auf die niederen Lohngruppen, Knechte und Mägde. Und die werden Gott loben und jubeln und sie werden prophetisch reden. Und das, was ihr da in der Bibel immer gelesen und gehört habt, das ist Wirklichkeit geworden heute. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen und daher kommt diese Dynamik und daher kommt diese Freude, die uns erfüllt. Wir müssen einfach das Lob Gottes singen. Wir können nicht mehr anders, weil es in uns brennt. Sehen Sie, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, damals wie heute, dann geschehen ein paar ganz wichtige Dinge. 2 möchte ich heute Morgen nennen. Das erste, die Jünger bekommen ein neues Verhältnis zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Die spüren auf einmal, das Wort der Heiligen Schrift, war ja damals das Alte Testament, ist nicht ein verstaubtes Buch von vor 3000 Jahren, sondern es ist wirklich das, was der Lektor immer sagt. Wort des lebendigen Gottes. Da redet Gott zu mir und ich weiß auf einmal, ich bin ganz persönlich gemeint. Es trifft mich wie ein Pfeil ins Herz rein, sein Wort. Das ist es, was der Heilige Geist bewirkt, dass das Wort Gottes lebendig wird, dass man auf einmal spürt, hier meint er mich. Ich will mal einen Vergleich gebrauchen. Ich entschuldige mich schon vorher dafür. Wenn wir mal das Wort der Heiligen Schrift vergleichen mit einem Schnitzel. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen als Hausfrau, als Mutter heute Mittag nach Hause und dann setzen Sie mal allen, die am Tisch sitzen, ein tiefgekühltes Schnitzel vor. Was meinen Sie, wie viele Leute da reinbeißen? Kein einziger. Und wenn einer reinbeißt, dann muss er anschließend zum Zahnarzt, weil er sich die Zähne ausgebissen hat. Und jetzt nehmen wir das gleiche Schnitzel. Von unten Feuer drunter, von oben Gewürze drauf und dann zieht die Duftfahne auf einmal das ganze Haus. Und dann kommen die Leute in der Küche an und sagen, wann gibt's denn endlich was? Es ist das gleiche Schnitzel, nur einmal tiefgekühlt und einmal mit Feuer und Gewürzen. Und jetzt nehmen wir das Ganze für die Botschaft des Evangeliums und der Heiligen Schrift. Wenn wir, und ich meine auch wir Priester, das Wort Gottes den Menschen immer nur so unterkühlt anbieten, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass da keiner anbeißt. Aber dann tu mal an das gleiche Wort Gottes, von unten Feuer drunter, Feuer des Heiligen Geistes, und von oben Gewürze drauf, Salz der Erde, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und auf einmal, dann wird das eine duftende Sache. Und auf einmal kriegen die Leute den Hals nicht mehr davon voll. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und es ist für mich ein ganz großes Zeichen der Ermutigung in diesen Tagen, dass ich überall erleben darf, dass Menschen, auch junge Menschen, sich neu dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen und dass viele Menschen neu einen Zugang bekommen zur Heiligen Schrift. Das ist ermutigendes Zeichen. Ein zweites, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Die Jünger bekommen ein ganz neues Verhältnis zu Jesus Christus. Gut, die kannten Jesus ja. Die waren 3 Jahre mit ihm gegangen. Die haben miterlebt, wie er Wunder gewirkt hat, wie er Kranke geheilt hat. Die waren bei der Hochzeit zu Kana dabei. Die haben seine Predigten gehört, haben zum Teil miterlebt, wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat, kannten die alle. Aber in einem Punkt haben sie ihren Meister nicht verstanden. Da waren die total hilflos. Und das war das Kreuz. Dass der Messias, dass ihr Rabbi, wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet wird, und zwar von der obersten geistlichen Behörde, das ging in ihren Schädel nicht rein. Da waren sie total ratlos. Aber jetzt, als der Heilige Geist kommt, da erkennen sie auf einmal, dass das Kreuz Jesu nicht eine Panne war im Heilsplan Gottes, sondern dass das genau der Weg der Erlösung war, den Gott vorgezeichnet hatte. Und dann sagt Petrus ihnen mit Gewissheit, mit letzter Gewissheit, soll das ganze Haus Israel erkennen, Gott der Vater hat diesen Gekreuzigten bestätigt, dadurch, dass er ihn auferweckt hat. Und als Petrus an diesem Punkt seiner Predigt angekommen ist, da steht in der Apostelgeschichte, da gab es den Zuhörern einen Stich ins Herz. Und sie schauten den Petrus an und sagten, Petrus, wenn das stimmt, was du sagst, dann möchten wir das auch erleben. Wir möchten auch so eine Freude haben wie ihr. Wir möchten auch so eine Ausstrahlung haben wie ihr. Für uns ist alles so langweilig. Was müssen wir denn tun, damit wir das auch bekommen? Und dann gibt Petrus ihnen eine ganz eigenartige Antwort. Er sagt nicht, reißt die Hände hoch, singt mit uns Halleluja, überhaupt nicht. Sondern er sagt ganz schlicht und nüchtern, bekehrt euch, kehrt um, dann werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wer die Freude des Glaubens erleben will und die Dynamik des Glaubens, der steht immer vor dieser Aufforderung, kehrt um. Das ist übrigens die gleiche Botschaft, die schon Johannes der Täufer am Jordan gepredigt hatte. Das ist die gleiche Botschaft, mit der Jesus angefangen hatte, seine öffentliche Wirksamkeit. Kehrt um, denn das Himmelreich ist da. Und jetzt Petrus genau das Gleiche, kehrt um. Schwestern und Brüder, ich vermute mal, jeder, der heute Morgen hier in der Kirche ist, ist getauft. Ich vermute aber auch mal, fast jeder, der heute Morgen hier als Getaufter in der Kirche ist, ist getauft als kleines Baby. Da haben wir alle nichts dafür gekonnt. Da haben unsere Eltern und Paten uns zur Taufe getragen. Aber die entscheidende Frage ist, hat es in deinem Leben als Erwachsener, im Vollbesitz deiner menschlichen Kräfte, einmal Bekehrung gegeben oder schlittern wir so in den Glauben rein? Mir hat mal jemand gesagt, als ich gefragt habe, wie wird man denn Christ? Ja, wenn man in einer christlichen Familie geboren wird, habe ich ihm gesagt, du bist ja auch kein Auto, wenn du in der Garage geboren bist. So einfach geht das nicht. Unser vergangener Bischof Reinhard Lettmann ist in den letzten Jahren seiner Wirksamkeit nie müde geworden, immer wieder zu betonen, Christ wird man aus Entscheidung und da schlittert man nicht so rein. Hat es mal so eine Entscheidung für Jesus Christus in deinem Leben gegeben? Sehen Sie, ich habe mal vor einigen Jahren etwas Wunderbares erlebt. Da hatten wir Firmung in der Gemeinde, 9. Schuljahr. Und im Vorbereitungsfeld dieser Firmung haben die Firmlinge, die Jugendlichen, die Katechetinnen gefragt, als es um Bekehrung ging, habt ihr denn mal so einen Schritt getan, einen Schritt der Bekehrung? Das hat die Katechetinnen unheimlich getroffen. Und dann, ich muss ein bisschen kurz machen, als die Firmung kam, sind die Katechetinnen zum Bischof gegangen und haben ihn gefragt, würde es ihnen was ausmachen, wenn wir, die Gruppenmütter, die Katechetinnen, im Firmengottesdienst auch einzeln unser Firmversprechen öffentlich erneuern. Die haben das getan. Und das war ein ganz starkes Glaubenszeugnis für die Gemeinde und auch für die Jugendlichen, die in dem Gottesdienst gefirmt wurden. Die haben auf einmal gespürt, unsere Gruppenmütter, die malen und schnibbeln nicht nur mit uns, sondern die meinen das wirklich ernst. Und dann kam eine Freude auf, auch in diesem Firmengottesdienst, den ich so bei einer Firmung noch nie erlebt hatte. Wenn du die Freude des Glaubens erleben willst, hier ist der Weg. Stell dich einmal ganz persönlich unter das Kreuz und schau den Gekreuzigten an. Und dann sag ihm mal in aller Ehrlichkeit, Jesus, mein Leben gehört dir. Du bist der Herr in meinem Leben und das soll gelten, was damals die Eltern und Paten versprochen haben. Ich möchte dir mein Leben in die Hände legen. Was sagt Petrus am Ende seiner Pfingstpredigt? Das, was ihr hier seht und hört, der Heilige Geist, ist nicht nur für uns. Der ist für euch und für eure Kinder und für eure Kindeskinder und so viele Gott der Herr noch herbeirufen wird. Und das gilt auch für uns hier in Kevela. Amen.